natürlich nicht in der Lage, eigenverantwortlich Governance für den überlassenen Teilbereich zu übernehmen, weil sie die Sachen teilweise als Konsequenzen gar nicht erkennen kann. Ein weiterer Punkt, an dem ich erstmal in meinem Leben selbst sehr, sehr lange knabbern und schlucken musste, ist das Akzeptieren von einer Heterogenität. Wir wissen einfach, dass die IT sich schnell weiter bewegt. Das heißt, wir können nicht darauf beharren, möglichst wenig unterschiedliche Software bei uns einzusetzen. Klar ist es einfacher, wenn wir wenig Software einzusetzen haben. Und wenn ich bei einer Designentscheidung sagen kann, ob linksrum oder rechtsrum, ist völlig egal. Dann nehme ich natürlich das, was ich schon in meinem Stack habe, um nicht unnötig Wildwuchs reinzubringen. Aber darauf zu beharren und zu sagen, wir versuchen möglichst wenig, möglichst gar keine Softwareveränderungen reinzubringen, ist aus meiner Sicht das Kritischste, was man machen kann, wenn man Innovation beibehalten möchte. Vielmehr muss man lernen und Mechanismen einführen, um eine Vielfalt an Technologie gut managen zu können. Das sehen wir heute auch an vielen Stellen. Dadurch, dass sich die viele Diskussionen auf Schnittstellenebene beschäftigen, REST ist da zum Beispiel ein Ansatz, der eine Entkopplung von Systemen sehr, sehr unterschiedlich macht. Diese ganze Chef- und Puppet-DevOps-Bewegung ist aus meiner Sicht eine Konsequenz daraus, dass wir sehen, okay, wir müssen akzeptieren, dass unterschiedliche Systeme im Unternehmen unterschiedlich realisiert werden und müssen einfach Tooling dafür einsetzen und Wissen dafür aufbauen, um in der Lage zu sein, unterschiedliche Systeme zu managen. Also lieber zwei VMs packen, unterschiedliche Software drauf akzeptieren, als eine zu starke Governance auszuüben und eine Weiterentwicklung im Unternehmen damit nicht stattfinden zu lassen. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, dass natürlich Leute, die in Teams letztendlich eine mitsteuernde Aufgabe übernehmen sollen, weil sie sollen ja selbst entwickeln, wohin sich die IT-Strategie des Unternehmens entwickelt und sollen das prägen. Die können das natürlich nur dann, wenn sie die Landkarte kennen, sonst laufen sie in irgendwelche Richtungen. Das heißt, ihnen muss das Gesamtbild klar sein. Sie müssen das große Ganze erkennen. Also welche Vision hat das Unternehmen oder das Projekt und welche Rolle spiele ich in meinem Team, mit meinem Team im Rahmen dieser kompletten Landkarte. Ein ganz wichtiger Punkt, immer wenn man über IT-Governance spricht, dann fällt einem als erstes so eine Verbotsliste ein, was man alles nicht darf. Das ist aus meiner Sicht ein völlig falsches Steuerungselement, weil ein Verbot hilft niemandem, eine richtige Entscheidung zu treffen, sondern es hilft nur, Entscheidungen nicht zu treffen. Das Wichtigste ist, dass man Ziele vorgibt, also Designziele, zum Beispiel sowas wie Testbarkeit, Integrierbarkeit oder dergleichen. Also Ziele, auf die hingearbeitet werden kann und nicht lauter Aussagen, was man nicht tun kann. Das ist wie wenn ich meinen Kindern sage, das und das und das und das und das machst du nicht, dann wissen die gar nicht mehr, was sie tun sollen, weil sie einfach nur alles kennen, plötzlich von mir bekommen haben, was man nicht machen sollte. Und es hilft ihnen kein Stück weiter. Wenn ich aber nur über das rede, was sie möchten, dann fokussieren sie sich, oder was ich auch möchte, was sie machen, was wir gemeinsam möchten, was sie machen, dann fokussieren sie sich automatisch in eine gemeinsame Richtung, ohne überhaupt über die Abwege, die ich verbieten würde, nachzudenken. Natürlich auch ein kritischer Punkt. Ich bin kein Hardliner an irgendeiner Stelle. Natürlich muss man auch ganz klar schauen, wo es Grenzen gibt. Das heißt, man ist natürlich dort, wo man ein Großprojekt steuert, ein Unternehmen steuert oder auch ein kleineres Projekt steuert, gibt es immer Leute, die den Gesamtkontext ganzheitlich verantworten. Und natürlich ist es auch dort zu jedem Zeitpunkt erlaubt, Entscheidungen, die klar als falsch erkannt werden, trotzdem zu stoppen, zu intervenieren und zu sagen, nein, das ist jetzt der falsche Weg und hier muss nochmal nach links gegangen werden. Also das ist keine, in einem Softwareprojekt haben wir keine Basisdemokratie aus meiner Sicht. Und wir möchten die Mitgestaltung fördern, möglichst keine Verbote machen, aber natürlich ist es so, dass das kein absoluter Punkt ist. Wenn es irgendwas gibt, was krass irgendwo widerspricht und keine Grundlage hat, dann darf man natürlich an der Stelle trotzdem punktuell wieder einschreiten und sagen, nein, hier muss es trotzdem anders laufen. Ein ganz wichtiger Punkt ist, dass zur Befähigung der Mitarbeiter richtige Entscheidungen zu treffen, es natürlich notwendig ist, dass sie das Wissen, was sie dafür brauchen, auch überhaupt bekommen können. Das heißt, wir müssen Kommunikationsstrukturen aufsetzen, im Projekt, im Unternehmen, im Team, zwischen den Teams vor allem, sodass die Leute ihren Kontext kennen und in der Lage sind, über den Kontext überhaupt genug Informationen zu haben, richtige Entscheidungen zu treffen. Das ist aus meiner Sicht einer der größten, schwierigsten Punkte. Weil gerade, also zum einen ist Kommunikation in größeren Organisationen extrem schwierig und gerade Entwicklerteams oder auch Entwickler neigen häufig dazu, sich in ihrem eigenen Saft etwas reinzusetzen, abzuschotten und in ihrem eigenen Saft zu schmoren und einige Zeit lang irgendwo sich keine Anregungen von anderen Teams zu nehmen und nicht zu wissen, was dort passiert und sich auf ihre eigenen Sachen stark zu konzentrieren. Ich hatte vorher den Punkt hier, man braucht Kommunikation, damit sich gute Ideen durchsetzen können. Hat ein Kollege von mir das gesprochen, hat gesagt, das ist eine philosophische Frage, gute Ideen setzen sich natürlich immer durch, sonst sind es keine guten Ideen, das ist inhärent in einer guten Idee, dass sie sich durchsetzt. Ich habe aber häufig in Großkonzernen gesehen, dass sich gute Ideen auch dort eigentlich immer durchsetzen, aber manchmal einen Loop von 3 Jahren haben, bis sie dann da sind. Das heißt, es gab eine gute Idee, die ist auch diskutiert worden, dann gab es verschiedenste andere Ideen und ganz andere Entscheidungen. Nach 2-3 Jahren gibt es dann doch diese gute Entscheidung. Das heißt, auch da setzen sich gute Ideen durch, aber die Zeit, die halt vergeht und die Kosten, die dabei entstehen und das, was man halt einfach verliert und die Reibungsaufwände ohne gute Kommunikationsstrukturen dabei sind einfach viel zu hoch. Ich habe jetzt ein paar konkrete Maßnahmen und Beispiele, die wir bei uns so umsetzen, die ich bisher so gesehen habe, die ich für sinnvoll halte, um halt diese kritische Frage oder eine Antwort auf diese kritische Frage zu bringen, wie schaffe ich das denn, dass meine Teams, meine Leute sich wirklich irgendwo dafür verantwortlich fühlen, IT im Sinne des Ganzen mitzugestalten. Und wie enable ich sie, dies zu tun? Ein paar Ideen kommen aus dem Liquid Democracy-Ansatz. Das heißt, dem Mitbestimmungsansatz, den wir auch heute in der Politik sehen, der sich aus meiner Sicht sehr, sehr gut in einem Unternehmen oder auch in einem Projekt einführen lässt. Das einfachste Element davon ist zu sagen, okay, ich habe einfach eine Voting-Plattform, worauf ich Entscheidungen, die herbeigeführt werden, irgendwo ganzheitlich treffen kann, gemeinschaftlich treffen kann. Da ist natürlich, kann man verschieden mit umgehen. Das Wichtigste ist aus meiner Sicht, dass es nicht dazu wird, dass das Unternehmen oder das Projekt oder eine Projektleitung Entscheidungsvorschläge reinkippt und jemand A oder B immer nur sagen kann, sondern dass es halt eine Plattform wird oder ein Ansatz wird, der mitarbeitergetrieben ist, wo letztendlich die Initiative, dort Sachen zu diskutieren, dort Sachen zur Diskussion und Abstimmung zu bringen, aus den Teams heraus, aus den Mitarbeitern. Wir haben bei uns in der Tarent, jetzt sind glaube ich schon bei der 2. Voting-Plattform, die wir ausprobiert haben. Es gibt dort, also ich kenne so 3 Stück, die neue, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt von uns, die haben wir jetzt gar nicht hier drauf. Wir haben mit dem Ideatorrent einige Zeit rumgespielt. Ah doch, genau, und jetzt sind wir auf AskBot. Außerdem gibt es natürlich das Liquid Feedback, was von den Piraten stark verwendet wurde. Das sind Tools, die teilweise aus anderen Kontexten kommen, die sich aber gerade in diesem Bereich aus meiner Sicht sehr, sehr gut auch einsetzen lassen. Wir gehen zum einen für unternehmensweite Fragen damit um, dass wir so Liquid Democracy-Ansätze mit drin haben, zum anderen aber halt auch für technologische Fragen, um letztendlich sowas wie eine Vision oder Leitsätze oder Vorgehensansätze abzustimmen. An der Stelle. Was ich im Endeffekt davon bekomme, ist ganz klar von allen mitgetragene und damit irgendwo ganz stark legitimierte Entscheidung. Das ist also eine Entscheidung, die nicht von irgendwem kommt. Diese Entscheidung ist ganz, ganz anders, wenn dort was beschlossen wurde, als Entscheidung, die von einer zentralen IT-Abteilung auf eine Whitelist oder Blacklist oder sonst was gesetzt wurde. Weil da kann man sagen, ach, da haben die was gemacht, das funktioniert ja für mich nicht, das ist ja Quatsch. Und der Mitarbeiter, der daneben sitzt, sagt, ja, finde ich auch. Wenn man an was so kollektiv abgestimmtem, wenn man sich damit auseinandersetzt, hat man natürlich, muss man sich erstmal fragen, da habe ich ja selbst mitgewirkt, muss ich also die Entscheidung nicht wirklich auch annehmen? Und in dem Moment, wo ich mich gegen diese Entscheidung als Mitarbeiter setze, gegen das, was dabei rausgekommen ist, habe ich natürlich das Kollektiv aller anderen, die daran gearbeitet haben, im Zweifel gegen mich, weil die natürlich dort mit mir zusammen diese Entscheidung herbeigeführt haben und jetzt möchte ich was anderes machen, das kann ich nicht mehr einfach so. Das muss ich dann mindestens diskutieren. Ein ganz wichtiger Punkt ist aus meiner Sicht, der Visionen und Leitsätze zu formulieren. Das ist dieses Element, wo befinde ich mich auf der Landkarte? Was ist mein Puzzleteil im Ganzen? Das muss ich in größeren Organisationen explizit machen. Kleinen Firma, 4, 5, 6, 7, 15 Leute, ist das noch sehr, sehr klar implizit. Aber in einem größeren Projekt beispielsweise, in einer größeren Firma, ist das ohne eine explizite Formulierung nicht mehr so leicht. Es gibt da Visionen und Leitsätze und Vision ist meistens sehr strategisch, Leitsätze sind etwas konkreter und beinhalten schon Ansätze, anwendbare Elemente. Mir ist das häufig auch noch zu unkonkret, sodass eigentlich eine noch konkretere Form ruhig davon herkam. Ich habe mal zwei Beispiele. Das ist die Vision der Deutschen Post. Provider of Choice, Investment of Choice, Employer of Choice. Erstmal denkt man, so drei scheiß Buzzwords. Wenn man die häufig hört und sieht, wie daraus von Managern teilweise Detailentscheidungen auch abgeleitet werden, warum sie sinnvoll sind oder nicht sinnvoll sind, dann ist die Frage, ob das jetzt eine gute Vision ist oder eine schlechte Vision, aber dann hilft das, um Entscheidungen teilweise zu treffen und abzuleiten, weil man weiß, das sind die drei Richtungen, die drei Konzernziele, in die sich der Konzern bewegen möchte, sodass ein Manager in der Lage ist, Detailentscheidungen daran abzuleiten. Hier ist ein Softwareentwicklungsleitsatz, den wir bei uns natürlich gemeinschaftlich erstellt haben und abgestimmt haben. Wir richten die Entwicklung unserer Software am Nutzen unserer Kunden und Anwender aus. Hierzu entwickeln wir in kurzen Zyklen und legen besonderen Wert auf automatisches Deployment und Testautomatisierung sowie auf die Integration mit Open Source Software und der Community. Ist natürlich auch noch etwas schwammig, gibt aber den Leuten für Entscheidungen einen gewissen Rahmen. Alles, was sie einsetzen, muss in einem agilen Kontext, ansetzbar sein, also in kurzen Zyklen verwendbar sein, muss testbar sein und dergleichen. Und der erste Satz, diese Konzentration beispielsweise auf den Nutzen für den Anwender und den Nutzen für den Kunden, zeigt ganz, ganz klar, dass die Technologieentscheidungen, den fachlichen Entscheidungen untergeordnet sein sollen. Das heißt, das Primäre, was wir machen, ist Software, die Leuten hilft. Das Sekundäre ist es, dabei schöne Technologie zu schaffen. Könnte man auch anders formulieren, aber ist eine etwas konkretere Geschichte, die den Leuten einen Rahmen geben soll für die Entscheidung. Förderung der Kommunikation, hatte ich vorhin schon mal angesprochen. Ist eine sehr, sehr wichtige und sehr schwierige Sache, da Kommunikation nur dann gut ist, wenn es genau die richtige Menge und der richtige Inhalt an Kommunikation ist. Das heißt, zu wenig Kommunikation ist schlecht, zu viel Kommunikation ist fast noch schlechter. Ich habe verschiedene Formate kennengelernt, die ich jetzt gleich mal vorstellen möchte. Reviews, so kurze Talks, Communities of Practice und Labs. Man kann sich natürlich darüber hinaus einiges mehr vorstellen. Die Frage ist bei manchen Sachen natürlich vor allem, wie schaffe ich es, Leute dazu anzuregen, dort einen relevanten Inhalt reinzubringen, der andere auch wirklich interessiert. Und die zweite Frage ist, wie schaffe ich es, dass ich keine jeder-zu-jede Kommunikation dabei erreiche, dass nicht jeder bei jeder Veranstaltung rumtanzen muss und Leute in der Lage sind, Sachen sinnvoll zu selektieren. Nicht zu sagen, ich gehe zu gar nichts, weil ich muss ja nur arbeiten, ein Projekt fertig machen. Aber auch nicht zu sagen, okay, gibt ja all die Angebote, jedes Mal, wenn ein Angebot ist, gehe ich hin und schaffe gar nichts mehr von meiner eigenen Pensum. Reviews, damit meine ich die Scrum-Reviews, also die Reviews, die einen Scrum-Sprint abschließen und dabei das Ergebnis des Sprints vorstellen, sind aus meiner Sicht ein sehr, sehr zentrales, sehr, sehr gutes Element. Eine der primären Steuerungsmethoden aus meiner Sicht in der Scrum-Organisation. Ein Scrum-Review ist eine Veranstaltung, wo das Team dem PO die Ergebnisse der letzten zwei Wochen vorstellt, der PO das Ganze abnehmen kann und die Öffentlichkeit, also wer auch immer, dort eingeladen ist. Im Prinzip ist es nichts, wo die Öffentlichkeit viel Input gibt. Man kann am Ende kann man Kritik ein bisschen loswerden und man kann an der Stelle so ein, zwei Tipps geben, ist aber keine Diskussion, keine offene Diskussionsrunde. Trotzdem hilft es extrem dazu, dieses Inseldenken von Teams zu vermeiden. Das heißt, einem Team die Möglichkeit zu geben, andere Teams zu besuchen und wirklich zu wissen, was dort passiert und das zu verfolgen über eine längere Zeit. Außerdem ist es so, dass das Team, was etwas macht, sich damit in jeder Iteration, also zum Beispiel alle zwei Wochen, vor der Organisation rechtfertigen muss, folgende Entscheidung getroffen zu haben. In der konsequenten Durchführung von Reviews, konsequent heißt, das Team führt sie wirklich immer durch und die Organisation kommt auch wirklich und betrachtet die Reviews und nutzt die Reviews zum Betrachten, zur Einflussnahme. In der konsequenten Einführung von Reviews ist es aus meiner Sicht nicht möglich, dass ein Team U-Boot-Entscheidungen trifft, dass ein Team irgendwelche Technologieentscheidungen trifft, von denen kein anderer weiß und die intransparent verlaufen. Wenn man also vorher eine abgestimmte Vision hat, zwischen Teams abgestimmte Technologieentscheidungen für das nächste Teilprojekt oder dergleichen, dann ist es also sehr, sehr schwierig für ein Team, einfach mal was anderes zu machen, weil alle anderen das alle zwei Wochen auf dem Präsentierteller bekommen und dann zwar das Review nicht nehmen sollten, um zu stänkern, aber natürlich das als Möglichkeit haben, um danach in die Diskussion zu gehen und Einfluss zu nehmen. Ganz wichtiger Punkt ist einfach das Ausrichten von Talks. Das heißt, einfach kurze Talks zum regelmäßigen Zeitpunkt, wo vielleicht durch ein Voting die Themen ausgewählt werden, damit auch wirklich die Audienz jedes Mal da ist und es nicht ein Talk ist, wo irgendwo Leute sich viel Arbeit machen und wenige Leute zuhören und in denen interessante Themen dargestellt werden können, sodass halt möglich ist, dass das, was der eine macht, was er für gut befunden hat, das auch transparent den anderen darzustellen und so den anderen die Möglichkeit zu geben, wirklich einem Vorreiter oder einer Evolution dort zu folgen. Ich habe verschiedene Formen davon kennengelernt, die sich ein bisschen unterscheiden. Das gibt aber wahrscheinlich noch, man kann sich auch 100 andere Formen ausdenken. Das eine ist so ein Tech-Talk, also irgendwo vielleicht eher eine Stunde oder anderthalb zu einem gewissen Thema, wo man in etwas tiefer reingeht, um wirklich diesem Thema etwas Raum zu geben. Also vielleicht hat jemand ein Projekt als Scala eingesetzt und macht einen anderthalb Stunden Talk zu Scala oder Puppet hat man in ein, zwei Projekten gemacht und sagt, okay, lass uns mal einen Talk über Puppet machen, weil das sollten aus meiner Sicht jetzt alle machen und deswegen sollten wir es mal allen Leuten darstellen. Ein viel kleineres Format sind Lightning Talks. Das ist so ein Element, das haben wir etabliert. Das ist wöchentlich, auch zum Beispiel auf 15, 20 Minuten gescoped und ist nur so ein kleines Aufblitzen von einer Sache, die cool ist. Guck mal, folgende Sache habe ich gemacht, ist total cool, zeige ich mal kurz. Und wen es interessiert, der kann sich ja später noch damit auseinandersetzen, kann mich hinter Fragen kommen oder dergleichen. Oder eine Knowledge Session, wo es halt, während die oberen Themen eher so Technologiethemen sind, so Framework, Technologie, wie sollte man etwas tun, ist die Knowledge Session, wie ich sie kenne, eher ein konkreteres Format, wo projektspezifische Sachen vermittelt werden oder firmenspezifische Sachen. Also beispielsweise, okay, guckt euch mal diese Komponente an, die wir machen, die wir überall verwenden sollten aus meiner Sicht, die funktioniert wirklich so und so. Also irgendwo was Unternehmensspezifisches oder Projektspezifisches. Bei den Talks, hatte ich vorhin schon kurz angesprochen, ist es halt extrem schwierig, so die Waage zu finden, genug Inhalt zu haben, sodass genug Kommunikation entsteht, aber halt auch keine Überflutung zu schaffen, sodass sonst zu viel Zeit drauf geht und zu viel Angebot dabei ist. Also da irgendwie die Waage zu halten. Bisher finde ich, dass wir es zum Beispiel bei uns nicht sehr, sehr gut schaffen, sodass ich jetzt, da sind wir noch nicht auf dem Voting-System, haben zwar so Wiki-Listen irgendwo, wo Talks angekündigt werden, man sich eintragen kann, aber auch da sehe ich, dass man wahrscheinlich am besten wirkliches hartes Voting macht, okay, welche Talks sind von welchen Leuten am meisten gewünscht. Und dann irgendwo eine zeitliche Begrenzung, also vielleicht ein Talk pro Woche, ein Lightning Talk pro Woche oder sowas, um das halt irgendwo ganz klar von der Masse her konsumierbar zu halten. Communities of Practice sind ein, aus meiner Sicht, sehr, sehr gutes Element einer lateralen IT-Governance, was aber sehr, sehr schwierig ins Leben zu rufen und mit Leben zu befüllen ist. Community of Practice ist, die Idee dahinter ist eine querschnittliche Gemeinschaft von Leuten, die an einem Thema arbeiten oder nicht an einem Thema arbeiten, die in unterschiedlichen Kontexten arbeiten, aber irgendwo ein gemeinschaftliches, gemeinsames Thema haben. Es kann zum Beispiel eine Community of Practice Scrum geben, wo sich alle, die an der Scrum-Weiterentwicklung im Unternehmen interessiert sind, drin befinden. Oder eine fürs technische Testen oder fürs Testen allgemein, wo alle Leute, die ein besonderes Interesse am Testen haben oder jedes Team vielleicht jemanden als Abgesandten reinsetzt, wo letztendlich das technische Testen besprochen wird. Oder es kann auch was für Architektur- oder Framework-Themen geben. Es kann auch mal was geben, was vielleicht in einem Projektkontext für 3-4 Monate interessant ist, weil alle an einem Thema Billing oder dergleichen arbeiten müssen. Oder sowas. Sodass man letztendlich für verschiedenste querschnittliche Themen Communities aufbaut, die von Leuten, die wirklich einen höheren Bedarf haben, eine gemeinsame Kommunikation zu bekommen. Das Schwierige an der Community of Practice ist, das ist eine unverbindliche Gruppe, weil die Steuerungshoheit ist ja in den Teams. Das heißt, im Prinzip baut man damit so eine Matrix auf, man hat die Teams, die eigentlich Steuerungshoheit haben, und man nimmt aus den Teams Leute raus zusammen in eine Community, also ein virtuelles Team darüber, um was überhaupt zu tun? Um Entscheidungen zu treffen? Eigentlich nicht, sondern eher um zu wissen und ein gemeinsames Verständnis dafür zu entwickeln, welche Entscheidungen sinnvoll wären. Das heißt, eine Community of Practice sollte, zumindest aus meiner Sicht, auf keinen Fall eine Gruppe sein, die dann wie ein beschlussfähiges Gremium, die dann eine Technologieliste beschließen könnte oder die letztendlich wirklich eine verbindliche Entscheidung für eine ableiten kann. Eine Community of Practice sollte dazu da sein, dass, zu wissen, woran die anderen Leute arbeiten, die Probleme der anderen Leute zu erkennen und einen Konsens, wie die Gruppe das sieht und wie die Gruppe das entscheiden würde, zu erarbeiten. Wenn die Leute aus der Community of Practice rausgehen und an die konkrete Arbeit gehen, dann müssen sie dort die Entscheidungen in ihrem Team wieder selber verantworten. Die kann sich natürlich an der Community of Practice anlehnen, kann aber auch wieder davon abweichen, wenn das richtig ist. Das Hauptproblem bei einer Community of Practice ist aber vor allem, dass es nicht zu einer Laberrunde wird. Meistens sind die so, dass es irgendwo 2, 3, 4 Termine gibt, die noch Inhalte haben, und dann ist es sehr, sehr schwierig, da irgendwo genug Elan reinzukriegen. Ich habe die Erfahrung gemacht, man sollte eigentlich immer schauen, dass man 1 oder 2 Personen da drin hat, die das stark treiben, die das ein Stück weit moderieren, also so als Zugpferde da drin sind. Und man muss sich sehr gut Gedanken machen, wie man mit einer Agenda umgeht. Wenn man sich einfach nur trifft, komplett agendalos, dann wird es eine Laberrunde. Wenn man vorab eine Agenda hat, dann ist es ein zu striktes Gremium, wo die wirklich dann relevanten Themen für die Leute manchmal nicht diskutiert werden können. Die besten Erfahrungen habe ich gemacht mit einem SharePad. Ich weiß nicht, ob ihr SharePad kennt. Das ist so eine Mini-Web-Anwendung, die letztendlich nur einen Texteditor darstellt, wo alle Leute, die den Browser aufhaben, parallel drin editieren können. Also ich kann was schreiben, jemand anders kann was dann schreiben und alles schreibt sich quasi gleichzeitig. Und da habe ich die beste Erfahrung gemacht, dass man letztendlich so ein SharePad aufsetzt pro Community of Practice. Dort kann jeder seine Agenda-Punkte reinschreiben, die er wünscht. Auch noch in den ersten 5 Minuten der COP sammelt man die Sachen ruhig gemeinschaftlich. Hat eh jeder einen Laptop auf dem Schoß oder sonst sagt man es dem anderen oder einer macht es am Beamer, wenn man dann zusammensitzt. Und dann geht man kurz durch, sämtliche Agenda-Punkte, votet kurz, was am interessantesten ist. Das kommt nach oben und man behandelt genau dieses Thema. Mit einer Timebox. Vielleicht auch entscheidet man sich in der Gruppe, gerade die 3 Themen machen wir, das hat 10 Minuten, das hat 20 Minuten, das hat nochmal 30 Minuten und dann sind wir durch. Ganz wichtig an der COP, damit das nicht so eine Expertenarchitekturrunde wird, die letztendlich dann doch alles beschließt, geheim auskaspert und dann dafür sorgt, dass das in der Organisation passiert, ist die Transparenz dabei. Das heißt, eine COP muss auf jeden Fall offen sein. Das heißt, jeder, der kommen möchte, darf einfach reinkommen, sich dazusetzen. Und die Sachen, die dort diskutiert werden, auch wenn sie ja kein Beschluss sind, sollten sie ja trotzdem ein Ergebnis haben. weil sie Wissen produziert haben sollten, müssen transparent gemacht werden. Das heißt, irgendwo muss es zum Beispiel, kann man hier direkt live ein SharePad dokumentieren und sollte dann irgendwo rumschicken auf einem Blog oder wo auch immer, dass das gerade dort diskutiert wurde mit den Ergebnissen, die man dort nachlesen kann. Und letztendlich diese Arbeit der COPs für alle transparent zu machen und mitgestaltbar zu machen, ohne immer drin sitzen zu müssen. Weil wir wollen ja nicht, dass alle Leute immer an allen Sachen mitdiskutieren. Ein weiteres Format, das wir eingeführt haben, sind Labs. Das sind Mini-Forschungs-Evaluationsprojekte. Man hat ja häufig das Problem, dass man sagt, oh, folgende Geschichte kenne ich noch nicht, würde ich vielleicht mal gerne in irgendeinem Projekt einsetzen, aber konkret müsste ich erstmal mich ein bisschen damit vertraut machen, schauen, ob nicht die Technologierisiken zu hoch sind, ob nicht vielleicht doch zu schwergewichtig ist oder. Das Problem, wenn man das dann startet, ist häufig, dass es mal eine unklare Aufgabenstellung hat, ein unklares Ziel und irgendwo es auch so eine sehr, sehr breiige Evaluation wird. Ein Lab hat die Idee, dass man halt eine ganz, ganz klare Zielsetzung dann formuliert für eine Evaluation, zum Beispiel ganz klar das Test beispielsweise, wenn man das macht und das Ziel, was dabei rausgefunden werden soll, ganz klares Budget festlegt, also Team und Zeit exakt benennt. Und dann ganz klar auch am Ende eine Dokumentation der Ergebnisse und eine Veröffentlichung der Ergebnisse vorschreibt, um letztendlich diesen Evaluationsspielereien einen ganz, ganz klaren, transparenten Rahmen zu bekommen. Was man ja, ich hatte am Anfang mal diese Technologie-Whitelists angeführt, die ich von Konzernen kenne. Das ist ja in der Sache auch nicht ganz schlecht von der Motivation, die dahinter steckt. Nur es ist natürlich schwierig, das heute überhaupt zu machen, zu sagen, was ist denn die richtige Technologie? Das wird man schon in einem solchen Saal nicht hinbekommen. Es ist schwierig, das irgendwo gemeinschaftlich zu machen und es ist schwierig, das aktuell zu halten. Trotzdem ist es natürlich sehr, sehr wichtig, dass jede Person irgendwo weiß, und sich einen Konsens dafür rausbildet, was man an Technologie vermeiden sollte, was man beibehalten sollte, was man sich vielleicht mal anschauen, evaluieren sollte, was man mal verproben und testweise einsetzen darf oder was wirklich sinnvoll ist, das dauerhaft einzuführen und zu verwenden. Wenn man irgendwo 3-4 Leute hat, die eine gemeinsame Prägung haben, ist das meistens ziemlich, ziemlich easy. Wenn es Ruby-Entwickler sind, dann wissen die schon, worin sie ihr nächstes Projekt machen, wenn sie Java-Entwickler sind mit Spring oder sonst was, gibt es halt überall 2-3 Lager, dann schießen die schon alle in die gleiche Richtung. Wenn es mehrere Teams sind, kann das natürlich sehr, sehr schwierig werden und wenn man dann hingehen möchte und sagen möchte, okay, jetzt entwickelt euch mal weiter, bringt mal was Neues rein, ist es natürlich auch schwierig, wenn plötzlich jeder irgendwo was Neues reinbringt, weil es dann natürlich gar keine Richtung mehr gibt. Dazu ist aus meiner Sicht wichtig, ein explizites Meinungsbild einer Technologieliste, Technologiebewertung und dergleichen durchzuführen. Aber das natürlich irgendwo gemeinschaftlich. Ich hatte mir zum gewissen Zeitpunkt von ThoughtWorks dieses Technologieradar, was die 3 oder 4-mal, ich glaube einmal im Quartal oder sowas rausgeben, angeschaut. Kennt das jemand? Boah, 1, 2, 3, 4 Leute. Das ist wie so ein Zielfernrohr, eine Darstellung in Quadranten, wo ThoughtWorks sich mit Experten irgendwie wahrscheinlich wochenlang einschließen oder tagelang einschließen und an Whiteboards Zettel kleben, um rauszufinden, was sind die relevanten Technologien, die wir insgesamt für relevant halten. Das ThoughtWorks-Technologieradar ist schön und gut, das ist auch immer interessant zu lesen und zu schauen, ist natürlich aber unter einem sehr, sehr breiten Kontext entstanden. Da kam ich auf die Idee, okay, sowas hätte ich auch gerne, aber nur für uns. Also ein eigenes Technologieradar. Und habe ein kleines Tool daraus gebastelt, zeige ich euch mal kurz. Genau, hier ist es. Ein Tech-Rating nennen wir das bei uns. Erst hatte ich das Tech-Radar, aber das war mir dann noch zu nah an der ThoughtWorks-Idee vom Namen her. Das ist eine kleine Web-Anwendung, wo halt jeder Entwickler, Entwicklerin oder auch Admins oder DevOps sich einloggen kann und eine Software oder ein Item vorschlagen kann. Das Ganze ist strukturiert in 4 Kategorien, in Programmiersprachen Frameworks, in Sachen im Bereich Tooling, Sachen im Bereich Testing und Sachen im Bereich Architektur, Paradigmen und Vorgehen. Jeder kann also was vorschlagen, kann eine kleine Beschreibung dran packen, das in den entsprechenden Themenbereich eingruppieren. Und dann kann er, ich bin jetzt eingeloggt, kann er hingehen und die entsprechenden Technologie-Items in diese Bewertung einordnen. Das heißt, ich kann zum Beispiel sagen, Apache Camel möchte ich, dass wir es beibehalten. Oder ich kann sagen, Apache Camel sollten wir mal testweise einsetzen. Haben wir noch nie gemacht vielleicht, halte ich aber für interessant, sollten wir testweise einsetzen. Oder kann sagen, okay, Apache Camel, keine Ahnung, kenne ich mich nicht mit aus, lasse ich auf nicht bewertet. Und kann so für diese vier Themenbereiche alle Sachen in diese fünf Kästchen reinpacken. Kann also für jede Geschichte pro Themenbereich sagen, oder für jede Geschichte innerhalb ihres Themenbereiches sagen, möchten wir einführen, weil wir uns so sicher sind, dass wir es jetzt schon benutzen möchten. Wir sind uns noch nicht sicher, dass wir es benutzen möchten. Ich halte es aber für interessant. Wir sollten es mal testweise einsetzen. Oder ich halte es für interessant vielleicht, aber es ist noch sehr, sehr weit weg. Ich denke, wir sollten es mal einfach mal anschauen, ein bisschen evaluieren, aber noch nicht wirklich produktiv irgendwo was Größeres mitmachen. Oder natürlich, wir sollten es beibehalten, ganz klar. Also Java ist schon immer unsere Kerntechnologie, bleibt auch weiterhin da drin. Oder wir sollten hingehen und sollten uns davon lösen und sollten es abschaffen. Und dieses Vermeiden und Abschaffen ist für mich noch einer der im Moment der wichtigsten Punkte, der mir am liebsten ist, weil man halt ganz klar Entscheidungen, die ein Unternehmen oder ein Projekt vor einigen Jahren getroffen hat, ganz klar damit hinstellen kann und sagen kann, das haben wir damals als Entscheidung getroffen, war vielleicht auch fein, aber sollten wir nicht weiter tun. Unser Konsens ist jetzt, dass wir uns davon wegbewegen sollten. Als Ergebnis kommt dann so ein Radar raus, ist jetzt hier, weiß nicht, ob man es hier lesen kann auf dem Beamerchen. Oh ja, man kann es im Prinzip erkennen. Wo letztendlich die, wenn ich jetzt klicke, dann wo wir die Themenbereiche als vier Quadranten haben, also Programmiersprachen, Tooling, hier unten war Testen, hier unten war Architektur und Paradigmen und dann pro Themenbereich eine Einordnung der Technologien von allen Leuten in diesen Bereichen haben. Die Größe der Punkte zeigt die Relevanz, also einfach die Darstellung, ist die Darstellung, wie viele Leute darauf gewotet haben. Kann man sich auch zum Beispiel dann im Detail anschauen. Java ist bei uns ein ganz klarer Vote. Python machen wir bisher noch nicht, hat aber ein ganz klares Statement für Einführung bekommen. Und man sieht halt, wie die Verteilung der Leute ist, die da drauf voten, das zu machen. So ein Technologieradar gibt einem halt dann die Möglichkeit, oder befähigt eigentlich einen zu ein paar Sachen. Das eine ist, dass man von da an natürlich die Möglichkeit hat, als Team überhaupt Entscheidungen, die man treffen möchte, an irgendetwas anzulehnen, sich anzuschauen, woran man sie, sag ich mal, Guidelines zu finden, wie die anderen Teams und die Organisation denkt, ob man das tun sollte oder nicht. Und zum anderen gibt es der Organisation die Möglichkeit, dediziert zum Beispiel Schulungsprogramme, Weiterbildung und dergleichen aufzusetzen, um eine gezielte Steuerung der Organisation in die Richtung zu bringen, die die Leute selber möchten. Wenn ich jetzt Schulungsprogramme aufsetzen möchte, weil ich die Leute weiterentwickle, ist ja schwierig. Weil wenn ich jetzt sage, okay, ich habe letztens Python gemacht, finde ich cool, ab jetzt machen wir alle Python, dann ist das voll dieses von draußen. Wenn das in einem Voting rauskommt und, weiß ich nicht, zwei Drittel der Leute sagen, ab jetzt möchten wir eigentlich Python auch hinzunehmen als Programmiersprache. Und dann setzt man eine Schulung drauf. Hat man natürlich, weiß man zum einen, dass man in die richtige Richtung geht und man hat es von der Gemeinschaft legitimiert. Aber noch wichtiger ist mir halt der Aspekt, dass das Team nun die Entscheidung treffen kann, im nächsten Sprint müssen wir folgendes Feature umsetzen. Ich denke, wir sollten das jetzt mal in Scala machen. Dann können Sie hingehen und sagen, okay, Scala, was sagt denn die Organisation dazu? Hier haben wir Scala. Ja, zwei Leute kennen schon, die wollen es nicht mehr machen. Ein paar Leute wollen es testweise einsetzen. Es gibt irgendwo ein paar Leute, die sich offensichtlich damit dafür interessieren, die es für bewerten und testweise einsetzen halten. oder reinbringen, aber es hat noch eigentlich keiner, also nur drei Leute hier, was sehr wenig ist, den Mut zu sagen, Scala sollte man jetzt mal einführen. Also Obacht, wir können Scala machen, irgendwo, wo es nicht kritisch ist, aber die Organisation sagt uns, wir sollten Scala jetzt nicht als Programmiersprache für das nächste Projekt nehmen. Und diese Entscheidung letztendlich kann man daraus etwas fundierter dann ableiten. So, ich glaube, jetzt ist der ganz vorne wieder. Ich glaube, das war jetzt sogar schon mein letztes Slide. Genau. Okay, das wäre es so ganz grob. Mich würde jetzt interessieren, also zum einen natürlich gerne Fragen und zum anderen natürlich auch gerne Anregungen. Wenn ihr noch sagt, okay, ich habe das und das in meinem Projekt gesehen, sollte man nicht auch sowas machen, falls ihr da Ideen habt. Ja, die liegt auf GitHub. Ich habe verpasst hier einen Link. Oh, sorry. Ob die Software, die ich vorgestellt habe, öffentlich zugänglich ist, klar, die liegt auf GitHub. Ich habe verpasst, den Link hier reinzupacken, glaube ich, ja. Ist auch einfach ein Python-Programm, runterladen, starten. Ich glaube, man kann die Slides auch noch nachträglich zum Vortrag hochposten, gell? Werde ich reinpacken und kommt dann da rein. Okay, dann packe ich ihn da rein, ja. Okay, also die Frage ist, wie gut so eine laterale IT-Governance dann funktionieren kann, wenn man einen Konzern hat, der nicht agil denkt, der also zum Beispiel noch eine klassische zentrale IT-Abteilung hat, die alles vorschreiben möchte. Depends on. Das hängt von den Individuen ab, aus meiner Sicht oder meiner Erfahrung, die dann in dieser zentralen Architekturabteilung drin sitzen. Das heißt, wenn sich natürlich aus diesen Teams, die agil entwickeln möchten, starke Leute mit richtigen Ideen zusammenfinden, und sagen, das und das möchten wir machen und reden mit den Leuten, die in der Architekturabteilung sitzen und die sind vielleicht auch nicht ganz doof, dann entwickelt sich häufig ein sehr, sehr guter Arbeitskontext, der sehr, sehr gut funktioniert. Was ich selten gesehen habe, ist, dass sowas wie so eine zentrale Governance-Liste, dass die von einer zentralen Architekturabteilung hart forciert wird. Meistens gibt es den ganzen Quatsch. Und wenn dann doch Leute kommen und sagen, okay, so und so sollten wir es machen und reden mit denen, ist das meistens so, dass das auch gar kein Problem ist, das zu tun. Also auch, ich habe selten gesehen, dass letztendlich, wenn sich eine ausreichende Kraft bildet in den Teams, dass die dann gebremst wird. Das größere Problem ist eher, dass dort, wo so eine zentrale Abteilung ist, dass die häufig verhindert und vor allem nicht fördert, dass sich überhaupt so eine gemeinschaftliche Konsens und so eine Bestrebung, etwas anders und richtig zu tun, überhaupt bildet. Das ist aus meiner Sicht meistens das größere Problem. Aber hängt von den Individuen ab, würde ich als Antwort sagen. Architekturabteilung und Teamrede, dann ist das ganz klar ein nicht agiles Bild von einer klassischen Organisation. Für mich ist ganz klar so, dass in einer Scrum-Organisation beispielsweise oder einer agilen Organisation gibt es keinen Architekten mehr oder jeder kann sich auch Architekt nennen, egal. Ja, also es ist höchstens eine Auszeichnung für vielleicht jemanden, der für einen Senior-Entwickler. Und ganz klar muss jedes Team mit einem DevOps befähigt werden, die Sachen, die es macht, auch in eine Produktion zu bringen und reinzubringen. Und dann ist es die Frage, ob man dazu halt trotzdem noch ein Ops-Team braucht, was das halt dauerhaft dort betreibt. Und das kann man so oder so entscheiden. Da habe ich bisher für mich nicht die Antwort gefunden, was ich für richtiger halte. Kommt vielleicht auch darauf an, letztendlich, was man für einen Kontext hat. Kleinere Software, dann können die das auch nur selbst mit betreiben. Wenn ein großes Ding hast, brauchst du ein pures Ops-Team aus meiner Sicht. Da habe ich noch nicht gesehen, dass die DevOps aus den Teams die komplette Verantwortung wirklich tragen können. Aber ganz klar muss in diesem Prozess, also mitzugestalten und zu überlegen, in welche Richtung sich das Ganze entwickeln soll, müssen alle eingebunden werden. Also auch der ganz klassische Ops, der eigentlich sonst nicht im Entwicklungsteam drin ist. Also als Beispiel in dem Tech-Rating, wir haben auch, also in der Tarent haben wir letztendlich, haben wir halt auch dann einige Leute, die reine Infrastruktur machen, also nicht Projekte, sondern unsere Mail-Infrastruktur und dergleichen. Natürlich haben auch die hier drin voll mit abstimmen können und voten können. Also wenn das so klar getrennt ist, habe ich das bisher nur ganz einfach gemacht, einfach mit den Leuten vorher sprechen, akzeptiert, dass die Kante da ist, die unter Umständen, gerade, also wir machen viel Dienstleistung, liefern die Software auch wirklich ab und haben hinterher nichts mehr damit zu tun, habe ich das akzeptiert und übergeben und mir halt vorher den Input genommen, was sie denken, in welche Richtung sie das bringen. Aus meiner Sicht auch häufig ausreichend. Wenn du dann natürlich ein Produkt oder eine Plattform längerfristig gemeinsam betreibst, dann sollte man natürlich sukzessive schauen, dass man das Ganze wenden kann. Aber auch das, glaube ich, hängt mehr an Individuen, wie sie miteinander kommunizieren, denn an Unternehmenssträngen. Das heißt also, selbst wenn du komplett geteilte Unternehmenszweige hast, Geschäftsbereiche oder was auch immer das dann sind, kriegt man das aus meiner Sicht meistens besser dadurch gelöst, dass man ansetzt und wirklich die Leute, die auf einer Ebene miteinander arbeiten müssen, eng miteinander vernetzt, auf inhaltliche Themen fokussiert, als irgendwo zu probieren, große Barrieren einzureißen. Ja, bitte. Genau, also ich sehe durchaus die Einbindung der Masse als ein ganz klares Steuerungselement, so starken Egozentrikern, die ganz klar ihre Sache machen möchten, stark entgegenzuwirken, also die einzubremsen. Im Prinzip gibt es, sag mal, so das Mittelfeld und dann gibt es meistens zwei Personentypen, die sich davon abheben. Das eine sind häufig sehr, sehr starke Leute, die aber auch zu stark ihrer eigenen Geschichte hinterherrennen und das zu stark in eine Richtung treiben. Da hilft dir das, dadurch, dass man irgendwo kollektive Kontrollmechanismen hat, dass die von der Gruppe sauber eingebremst werden können. Weil wenn ich den Leuten, das sind ja starke Leute meistens auch, wenn ich den Leuten eine Architekturrolle geben würde, dann könnten sie das voll ausleben und unter Umständen zu stark auch in eine Richtung prägen. Auf der anderen Seite, aber das Problem habe ich leider viel zu selten oder gibt es aus meiner Sicht trotzdem viel zu wenig. Weil das größte Problem sind eher aus meiner Sicht viele Leute, die sich zu wenig an der Weiterentwicklung beteiligen. Und die zu animieren, halte ich für das Schwierigere in der ganzen Projektierung. Genau, das trifft auch, finde ich, den Punkt, weil wenn ich das sind so diese ersten drei Slides aus meiner Sicht mit den Bahnschienen. Wenn ich das in einer agilen Organisation, wo Leute was durchsetzen können, selbst durchsetzen können, völlig ungesteuert lasse, dann habe ich häufig das Problem, dass zu vielen Leuten eigentlich egal ist, was sie machen, und ein paar Leute ganz krass in eine Richtung laufen und es dadurch irgendwo sehr, sehr starke explosive Probleme hintergibt. Aber ich denke, dass man das halt über die, dass einige dieser Sachen hier dazu da sind, wirklich viele Leute zu involvieren und stärker zu interessieren, und zum anderen viele Leute befähigt, die Einzelentscheidungen irgendwo mit zu kontrollieren, mitzutragen. Ja. Achso, ja, bitte. Also muss man ganz viele Sachen natürlich zusammensetzen, das ist ein ganz, ganz klassisches, häufiges Problem. Zum einen muss man darüber nachdenken, ob man vielleicht zu viele Leute hat, die zu Junior sind und das Team einfach nicht ausgewogen genug gemischt ist. Das heißt also noch ein, zwei seniore Leute da rein rotiert werden müssen. Wenn der Architekt zu dominant ist, dann würde ich darüber nachdenken, den da rauszusetzen unter Umständen sogar. Weil mir unter Umständen, also kommt drauf an, muss man, weil unter Umständen die mir 5 nicht so starke Leute, die aber trotzdem eine sinnvolle Entscheidung gemeinschaftlich tragen und dadurch Energie entwickeln, wichtiger sind als einer, der vorgeht, alles weiß, aber das Team ausbremst. Wenn es einem Architekten liegt, kann aber auch sein, dass das Team einfach nicht mitkommt, dann liegt es entweder an Charakteren oder an Skills halt häufig, dass man halt wirklich schauen muss, okay, wie befähige ich die dazu? Also kommt halt drauf an, was für einen zeitlichen Scope man hat. Wenn es um einen kurzfristigen Projekterfolg geht, würde ich rumrotieren, würde ich durchaus gucken, dass halt stärkere Leute in das Team reinkommen, dass es halt, wie gesagt, ausgewogener ist. Wenn dann 2, 3 juniore Leute sind, die sich immer etwas zurückhalten und die sehen, wie andere Leute agil miteinander diskutieren und arbeiten, dann kommen die über die Zeit auch da rein. Wenn es 5-1 sind, dann nicht. Das heißt also, wenn das mischt. Wenn man nicht in der Lage ist, das irgendwo durchzumischen oder es um längerefristige Entwicklung geht und man sich dabei mehr Zeit geben möchte, dann halt durchaus einfach den Leuten auf der fachlichen, aber auch auf der nicht fachlichen Ebene durch Seminare, durch gegenseitige Schulungen, durch Freiräume, die halt einfach dazu enablen, Seniorer zu werden, weiter hochzukommen sozusagen. Aber natürlich auch die Diskussionskultur, die durch einen Scrum Master gesteuert werden muss, ganz klar dazu bringen, und das über klar definierte Rollenregeln, dass es überhaupt das Korsett gibt. Wenn die Person Systemarchitekt noch immer Systemarchitekt heißt und nicht klar mitbekommen hat, dass sie nun Teammitglied ist und nur ein One-Man-One-Vote hat, dann wird es auch nicht funktionieren. Also Scrum Master und klare Rollen müssen natürlich auch stimmen. Okay, dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit.